gar nichts. Aber nein. Ja, wir dürfen ja eine spannende Geschichte einsteigen. Ob die Predigt dann auch spannend ist, weiß ich nicht. Aber die Geschichte ist einfach so etwas Faszinierendes. Wir sind zurzeit in Willisau unterwegs in den Chronikbüchern, also Altes Testament, und entdecken dort so vieles, dass wir fast nicht mehr auftauchen können. Da gibt es einfach so viele Geschichten, so viele Glaubenswahrheiten, die illustriert werden, Glaubenswahrheiten, die im Neuen Testament aufgezählt werden, erwähnt werden. Und im Alten Testament finden wir einfach Bilder dazu, wie sie so illustriert werden. Und ihr seid ja zurzeit unterwegs mit dem Thema Gebet. Ihr habt so eine wunderschöne Leitvers, der euch durch dieses Jahr 25 begleitet. Und ich schlage einfach in die gleiche Kerbe, von einer ganz anderen Seite mit etwas ergänzenden Gedanken von dem, was Tobias euch schon mitgeteilt hat. Die Geschichte, das ist die Geschichte von Josaphat oder Josaphat genannt. Wir tauchen ein so in das Volk Israel. Ihr müsst euch das vorstellen. Ups. Oh, sorry, das ist mein Fehler. Genau. Ungefähr 600 Jahre nachdem Mose das Volk Israel ins neue Land geführt hat, wo sie jetzt ein Volk waren, das sind 600 Jahre vergangen, also eine lange Zeit. Das Volk Israel ist dann, hat sich gespalten, war ein Bürgerkrieg, stand praktisch statt. Auslöser war Steuererhöhung. Ganz einfach, der Staatsapparat, das Königtum hat zu viel oder auf zu großem Fuß gelebt und einige wollten da nicht mehr mitmachen und so hat sich das Volk Israel gespalten, ein sogenanntes Nordreich und ein Südreich, Israel und Juda. Und das ist jetzt die Situation, wo wir in diese Geschichte eintauchen. Im Südreich, da waren einige gute Könige, im Nordreich waren nur noch gottlose Könige. Josaphat ist ein Zeitgenosse von Ahab, der im Nordreich eben in Israel regiert hatte, und das war ein total gottloser Mensch. Also gottloser kann man fast nicht mehr sein. Baals verehrt, andere Götzen, also den ganzen Glauben an den lebendigen Gott, der sie eigentlich aus Ägypten geführt hat, hat er ausgelöscht, vollständig ausgelöscht und mit einem heidnischen Glauben ersetzt. Parallel dazu war Josaphat zur Zeit von Ahab, König im Südreich, und er war ein guter König, ein gottesfürchtiger König, obwohl sein Vater auch ein gottloser, ganz gottloser Mensch war. Aber interessanterweise hat er sich entschieden, nein, ich gehe nicht den Weg meines Vaters. Das hat nur Not und Elend gebracht. Ich gehe einen anderen Weg. Und von ihm steht dann eben, dass er wirklich gottesfürchtig war. Und jetzt eine kleine Vorgeschichte, bevor wir dann in den Hauptteil einsteigen. Josaphat hat diesen König Ahab, also diesen gottlosen König im Norden, besucht. Und der hatte dann die Idee, ah, komm, wir ziehen miteinander in den Krieg. Da gibt es noch Städte, die wir erobern können und so. Und das Josaphat hat dann eingewilligt, in diesen Krieg zu ziehen, obwohl sie ganz klar gewarnt wurden von einem gottesfürchtigen Propheten. Das kommt nicht gut. Aber irgendwie kam Josaphat auf die schiefe Bahn. War ein völliger Fehler, sich nur mit Ahab einzulassen, dann noch mit ihm in den Krieg zu ziehen, obwohl Gott sie gewarnt hat, das sollt ihr nicht tun. Also, und Josaphat war so in diesem Sog einfach, vielleicht weil es ihm vorher so gut gab, er so viel Segen erlebt hat, ist es vielleicht ein bisschen in den Kopf gestiegen oder wissen nicht, auf jeden Fall. Er kam auf die schiefe Bahn und zog mit Ahab in den Krieg. Aber Ahab war ein ganz fieser Kerl und hat dem Josaphat gesagt, weißt du was, du ziehst deine Königskleider an und gehst mit den Königskleidern in den Krieg und ich als ganz normaler Soldat. So, nichts Auffälliges. Ein fieser Plan, oder? Er wusste ja, der Feind wird natürlich auf den König losgehen, sich konzentrieren auf den König. Und wenn ich so als normaler Soldat in dieser Schlacht bin, dann wird mir nichts geschehen. Und so zogen sie in den Krieg und es war so. Die haben entdeckt, oh, dort ist der König. Sie dachten, das ist der König von Israel, der Ahab. Gehen auf ihn los und da kam Josaphat in Todesgefahr. Die wollten ihn töten und dann heißt es von ihm, die haben ihn eben entdeckt, die Wagenführer da, die Angreifer, dort ist der König von Israel und setzt ihm nach, um gegen ihn zu kämpfen. Doch Josaphat schrie und der Herr half ihm, indem er sie von ihm weglenkte. Ich bin hier einfach stehen geblieben, da steht ein Wort, Josaphat schrie. Klar, er war in Todesgefahr. Jetzt, das ist nicht einfach eine Kleinigkeit. Und jetzt schrie er, und wir denken jetzt, wenn wir diesen Text einfach so lesen, der hat einfach geschrien, Hilfe, wo sind die Soldaten oder was auch immer. Aber es ist nicht so. Dieser Begriff schrie ist ein ganz spezieller, der hier steht. Ich zeige es euch. Hebräisch, Zaak, nicht Zack, sondern Zaak. Und dieser Begriff kommt, wenn ihr den in der Konkordanz durchgeht, 72 Mal vor, immer im Zusammenhang mit dem Gebet. Zum Beispiel, ich habe ein Beispiel. Das ist vom König David, als er von Saul verfolgt wurde und da in der Höhle war und auch Todesangst hatte. Und dort heißt es, ich schrie zum Herrn, ich flehte den Herrn um Gnade. Also er betet. Und das ist das gleiche Wort und das kommt x-mal vor. Immer wieder, das heißt mit anderen Worten, Josaphat hat gebetet. Er hat nicht einfach geschrien, sondern hat zum Herrn gerufen. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, er war auf der schiefen Bahn. Völlig im Ungehorsam. Oder nicht? Wird Gott ihm jetzt helfen? In seinem Ungehorsam? Ja. Der Herr half ihm. Steht einfach so, der Herr half ihm. Indem er sie von ihm weglockte. Also Gott hat diese Angreifer von ihm weggelockt und er konnte entkommen. Gott half ihm. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, aber also so tolerant Gott kannst du nicht sein. Bei dir gilt doch, wenn es um Schuld geht, null Toleranz. Nur wer ganz reinen Herzens ist, kann erwarten, dass Gott auf ihn hört. Oder nicht? Ist nicht so. Ja, die Frage ist nur, wer ganz reinen Herzens ist. Wer ganz rein ist. Es stimmt schon, bei Gott gilt null Toleranz. Aber jetzt leuchtet hier das erste Mal im Alten Testament Jesus auf. Also ich kann nie über das Alte Testament predigen, ohne dass ich auf Jesus komme. Bei Gott gilt null Toleranz. Er richtet die Schuld. Und er hat sie gerichtet an seinem Sohn Jesus. Jesus starb für unsere Schuld. Und deshalb ist Vergebung möglich. Ja, wir werden, es gilt diese Nulltoleranz im Blick, dass wir in den Himmel kommen. Aber weil Jesus uns hundertprozentig vergibt, dürfen wir ihm begegnen. Aber das gilt auch im Leben hier. Wer kann schon sagen, dass er einfach hundertprozentig rein ist? Sucht einmal im Alten Testament einen vollkommenen Menschen. Ja, auch im Neuen Testament. Sucht einmal einen vollkommenen Menschen. Mose. Nein, auch nicht, oder? Abraham. Oh nein, auch nicht. David schon gar nicht. Und ihr könnt durchgehen, auch bei Josaphat, oder? So gut angefangen. Nein, ist in Schuld verstrickt. Das heißt, wir können nur leben und mit der Hilfe Gottes rechnen, weil Jesus für unsere Schuld starb und bereit ist, Schuld zu vergeben und immer wieder neu zu vergeben. Dass ich hier stehe und solch reden darf, das hat nichts damit zu tun, dass ich ein vollkommener Mensch bin. Nein, sondern weil Jesus mir vergeben hat, ganz vergeben hat und bereit ist, mir immer wieder neu zu vergeben. Diese Vergebung kommt jetzt zum Ausdruck, nicht in diesem Text. Gott hat einfach eingegriffen, hat sich über Josaphat erbarmt, weil wenn wir jetzt die Geschichte weiterlesen, entdecken wir, Josaphat hatte das Herz auch in diesem Missgeschick oder in diesem Misstritt am richtigen Fleck. Eigentlich wollte er ganz diesem Herrn dienen. Er wollte auf seiner Seite stehen. Und es ist schon so, als er dann zurückkam von dieser Schlacht, kam ein Prophet ihm entgegen und sagt, du hast jetzt den Zorn Gottes verdient. Und wir denken jetzt, okay, jetzt kommt's, oder? Jetzt kommt der Blitz, der ihn trifft. Jetzt kommt die Strafe. Aber es kommt keine Strafe. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, merken wir, jetzt kommt Segen. Erstaunlich. Das heißt, Gott hat ihm vergeben. Und diese Vergebung beruht in dem, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, auch für Menschen im Alten Testament. Hebräerbrief, ich habe euch diese Stelle schon einmal zitiert, dass damals, als Jesus starb, auch die Schuld der Alttestamentgläubigen gelöscht wurde. Das treffen wir hier an. Vergebung. Wow, wie gut, oder? Wie gut, dass Gott hier einfach nicht den Josaphat bestraft hat nach seiner Tat im Ungehorsam, sondern sein Herz sah, die Bußbereitschaft, die Umkehr und ihn wieder gesegnet hat. Im Gegensatz übrigens zum Ahab. Ist noch spannend, oder? Ahab war ja da auch in dieser Schlacht. Der fiese Kerl, der sich alles so schlau ausgedacht hat, oder? Ich werde davon kommen, Josaphat kommt ums Leben, ich komme davon. Und dann, ist das nur ganz kurz, damit das vollständig ist, war ja so, dass dann der Ahab in diesem Krieg war und dann ein Wagenlenker, also ein Krieger vom feindlichen Heer, spannt seinen Bogen und schießt einen Pfeil ab. Und dann heißt es, er schießt, spannendes Wort dort, von ungefähr. Das heißt, er hat einfach nicht wirklich gezielt, einfach nur so, okay, schoss diesen Pfeil ab und Ahab war jetzt doppelt gesichert, oder? Er hatte nicht seine königlichen Kleider an, sondern eine Rüstung. Ein Schutz, oder? Dann die zweite Sicherung, er war nicht als König erkennbar, sondern als normaler Soldat, also nicht so interessant. Doppelter Schutz. Und dann heißt es im Text, und der Pfeil traf den Ahab zwischen den Scharnieren. Wieder so ein technischer Begriff. Das heißt, er hat eine Rüstung. Irgendwelche Metallplatten mit Räderriemen verbunden, so einfach diese Gelenkteile, oder? Und da war ein paar Zentimeter irgendwo offen und der Pfeil, der ungefähr geschossen wurde, traf genau in dieses Zentimeter große Loch. Puch, und er starb. Ahab hatte alle roten Linien überschritten. Er hat Gott hundertprozentig aus seinem Leben ausgeschlossen. Und da gab es kein Zurück mehr. Aber das ist nur der zweite Teil der Geschichte. Willkommen zu Josaphat zurück. Jetzt hat Josaphat, ging wieder aufs Land hinaus, hat das Volk gelehrt, dem lebendigen Gott zu dienen. Da wo noch Götzenbilder waren, hat er wieder vernichtet und so. Also da kam eine Bewegung. Und dann hat er die Richter ermahnt, die Führenden des Volkes wirklich gerecht zu richten. Und er steht ausdrücklich nicht gegen Bestechung. Das heißt, er hat die Korruption bekämpft. Die ist ja immer wieder ein Dauerthema in unserer Gesellschaft. Und er wollte wirklich ein gerechtes Volk, eine gerechte Regierung, hat sich bemüht darum, gerecht zu sein. Und als sie so im Höhepunkt waren, es ging ihnen gut, war gesichert und so, Josaphat wieder wirklich voll auf der Spur mit dem lebendigen Gott, dann ziehen ganz dunkle Wolken auf. Wir sind da, 2. Chronik, Kapitel 20. Jetzt haben sich hier Heere versammelt, ein riesiges Heer aus Edom und vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Da kam eine Nachricht zu Josaphat, auf der anderen Seite des Toten Meeres, diese Völker, die Moabiter, und so weiter, Edomiter und andere aufgezählt, die haben sich zusammengetan, um das Südreich, also das Reich von Josaphat, anzugreifen. Und die sind jetzt unterwegs und die machen einen Bogen um das Tote Meer, also nicht direkt den Weg auf Jerusalem, die Hauptstadt, sondern kommen von hinten. Und jetzt kommt die Nachricht, also der Geheimdienst hat offenbar nicht funktioniert in Israel oder in Juda, das war ja nicht eine Vorbereitung von einer Woche, sondern das war wahrscheinlich eine lange, lange Absprache, sich diese Völker geeinigt hat, wir schließen uns zusammen und wir greifen dieses Südreich, das Reich von Josaphat an. Und so sind sie dann losmarschiert, als die Vorbereitungen abgeschlossen waren. Wenn noch sehen, was ein Riesending, das war ein Riesending, was die alles mitgeschleppt haben und so. Und kamen dann und kamen nach Engedi. Und da kam eben dann, da wurde der Geheimdienst aktiv. Oder gesagt, in Engedi, da steht schon ein Riesenheer. Engedi ist eine Oase, ein wunderschöner Ort dort am Toten Meer. Heute noch bekannt mit Hotels und so weiter. Aber genau dort war jetzt dieses Riesenheer und die Boten kommen zu Josaphat und sagen, die stehen in Engedi. Das heißt mit anderen Worten, die sind schon im Haus. Die haben die Grenze schon überschritten. Was sollen wir tun? Also da kommen jetzt ganz dunkle Wolken. Eigentlich, das war ein Angriff auf den Plan Gottes. Die wollten das Südreich ausrotten, vernichten. Es war klar, sie wollten es erobern. Das heißt, für sie, für die Bewohner, Josaphat und seine Leute, Gefangenschaft, als Sklaven verschleppt werden, ausgeraubt werden, alles verlieren, das ist Untergang. Oder? Das ist eine schreckliche Vorstellung, was da kommt, was uns jetzt droht. Und so wundert nicht, dass als dann diese Wolken aufkamen, die Reaktion, Josaphat fürchtete sich. Also eine ganz menschliche Reaktion, er hatte wirklich Angst, war erschüttert in seinem Inneren, als er das hörte, da kommt eine Übermacht auf uns zu, da können wir uns nicht wehren. Und dann erließen ganz Juda ein Fasten anordnen. Aus allen 10 Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas. Also wirklich, da haben die versammelt und jetzt haben sie da gebetet. Und das ist spannend, wenn man, ich kann ja nicht die ganze Geschichte lesen, das geht so lang, aber so spannend, wenn man jetzt das Gebet, was sie hier gebetet haben, analysiert, dann ist das auch ein Beispiel, wie wir beten können. Die haben einfach zuerst einmal, das sind so wie 3 Punkte, zuerst einmal sich erinnert, wie groß Gott ist. Zu wem beten wir überhaupt? Und haben einfach die Größe Gottes einmal einfach ausgedrückt. Du bist groß, du bist mächtig. Dann haben sie sich auf seine Verheißungen gestützt. Zitiert, also es gibt eine ganz interessante Stelle, ihr habt die vielleicht, einige haben die vielleicht auch im Ohr, aber manchmal ein bisschen falsch gebraucht. Als Salomo den Tempel einweihte damals, hat er ja versprochen, wir werden dir Gott treu sein. Und dann sagt Gott, er wusste schon, ja, das wird nicht immer so sein, sagt Gott ihnen so im Vorfeld dann, wenn ihr ungehorsam werdet, werde ich euch strafen. Dann wird Not über euch kommen. Und dann heißt es, wenn dann aber mein Volk, also hier ist das Volk Gottes gemeint, nicht die Schweiz. Die Schweiz war nie Volk Gottes. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt wird, sich demütigen und sie beten und mein Angesicht suchen, und sich vor ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das heißt, Gott macht ein Versprechen und sagt, wenn ihr umkehrt, dann werde ich mich wieder euch zuwenden. Und in diesem Beten hier, sie machen die Größe Gottes und sich Erinnerung, die Verheißungen Gottes, dann eben diese Stelle hier wird angesprochen, und dann klagen sie Gott ihr Unrecht, das Unrecht, das ihnen jetzt da geschieht. das ist doch nicht recht, dass die jetzt uns angreifen. Also das ist so der Hauptinhalt so des Gebets. Als ich so darüber nachdachte, dachte ich, oh, wisst ihr was? Wenn man die gefragt hätte, oh, liebe Leute, ihr seid da zum Teil weit gereist, um zu beten, das ist sicher ein Müssen für euch, oder ihr müsst beten. Die hätten mich groß angeschaut und gesagt, nein, wir müssen nicht beten, wir dürfen beten, wir dürfen. Wir haben einen lebendigen Gott, der auf uns hört. Wir beten jetzt nicht zu einer Steinstatue, zu irgendeinem Götzenbild, sondern wir beten zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir dürfen beten. Es ist ein Vorrecht in unserer Not, dass wir beten können. Es ist doch kein Müssen. Wow. Ja, und dieses Unrecht, das klagen sie auch. Und zwar hat das folgenden Grund. Diese Völker, die wir jetzt gesehen haben, die da angreifen, die Moabiter, Ammoniter und so weiter, die waren ja da, als eben vor Hunderten von Jahren das Volk Israel aus Ägypten auszog. Und sie zogen an diesen Völkern vorbei Richtung Norden, um dann das Land bei Jericho einzunehmen. Und da gibt es eine interessante Stelle, als sie dort vorbeizogen, hat Gott ihnen gesagt, bekämpft sie nicht, umgeht sie, seid mit ihnen freundlich. Ja, die haben ihnen sogar das Wasser und die Nahrung bezahlt, die sie von ihnen bezogen. Bezahlt. Nichts getan, sondern sogar alles, was sie genommen haben, vielleicht, weiß nicht, Wasser, Rinder oder so, die haben sie noch bezahlt. Sogar das Wasser wird ausdrücklich erwähnt. Und jetzt, hier in dieser Situation greifen diese Völker an und wollen sie vernichten. Und das Gebet ist jetzt natürlich schon unter dem Eindruck, das ist nicht recht, oder nicht? Das ist so ein Unrecht, wir haben ihnen Gutes getan und die tun uns jetzt Böses. Und das haben sie im Gebet formuliert. Auch Gott in Erinnerung gerufen, was damals geschehen ist und was sie getan haben. Also das kommt zur Sprache, dieses Unrecht. Ich möchte hier einfach eine Brücke schlagen zu unserem Leben. Also dass so ein bisschen die Situation jetzt von Josaphat, wir sehen diese dunklen Wolken, dieses Unrecht, das da droht, wie sie sich gefühlt haben müssen. Ich denke, auch bei dir gibt es manchmal oder vielleicht mehr oder weniger Dauerzustand dunkle Wolken. Also so alle Tage Sonnenschein, alles nur gut, keine Sorgen, keine Bedrohungen und so. Ich glaube, das ist grundsätzlich in unserer gefallenen Welt nicht möglich. Und erst recht nicht, wenn man als lebendiger Christ in dieser Welt unterwegs ist. Da gibt es immer wieder Bedrohungen, wenn man dann auch eine Liebe hat zur Gemeinde Jesu. Ich denke an Paulus, wie er oft an der Gemeinde gelitten hat, an Bedrohungen, die da waren, Irrlehren, Zwistigkeit in der Gemeinde und so. Ja, der sah immer wieder auch Wolken, die aufkamen. Aber auch ganz persönlich, wir sind ja jetzt noch nicht so lange in der Gemeinde, aber jetzt haben wir festgestellt, in dieser Gemeinde gibt es Menschen, die haben eine Wolke über ihrem Leben. Und wisst ihr was? Ihr seid keine Ausnahme. Das gibt es überall. Ich glaube, wir kennen das. Irgendwo Wolken, die können plötzlich auftreten. Ganz spontan oder vielleicht langsam erscheinen. Natürlich, Krankheit kann so eine Wolke sein oder eine wirklich lebensbedrohende Krankheit. Auch der Abbau des Körpers im Alter, aber auch ungelöste Fragen am Arbeitsplatz, das Leben mit den Kindern und es gibt so viele Dinge, die da bedrohen, eine dunkle Wolke, so wie eben wie bei Josaphat. Was machen sie jetzt? Wir haben gesehen, sie beten einfach, sie rufen die Größe Gottes in Erinnerung, sie rufen ihn an in ihrer Furcht. Die normale Reaktion wäre eigentlich gewesen, dass sie selber kämpfen oder sagen, okay, ein Riesenheer, aber wir haben ja auch eine Armee. Wir haben auch Soldaten in unserem Reich. Wisst ihr, wie viele? Ja, das steht in der Geschichte. Vorher, als Josaphat da anfing, König zu sein, 1.160.000 Soldaten werden aufgezählt. Also der oberste Chef der Schweizer Armee, der wird jetzt gerade neidisch, oder? Die Schweiz hat, ich weiß nicht, ob das die neuesten Zahlen ist, 120.000 wehrfähige Männer unter der Waffe und 80.000 in der Reserve. Das ist eine Zahl, also das ist ein Bruchteil von dem, was Josaphat hatte, oder nichts. Aber das haben sie nicht getan. Sie wussten, wir sind, und jetzt zeigt das, was für eine riesige Armee sich da aufgebaut hat. Wir sind denen unterlegen. Wir haben keine Chance. Die Geschichte geht dann weiter. Jetzt kommt ein Prophet in diese Situation hinein, Jaschiel. Also hier dieses Unrecht noch, Gott willst du sie nicht bestrafen, wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, oder? Wir können nichts tun. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Spannend, oder so? Wir sind jetzt wirklich mit dem Rücken zur Wand. Aber jetzt stehen wir einfach auf dich. Wir sehen einfach auf dich und dann kommt dieser Prophet Jaschiel wirklich im Auftrag Gottes und sagt ihnen, habt keine Angst. Also die, eben Josaphat fürchtete sich, die haben gezittert, oder? Und dann kommt diese starke Stimme, habt keine Angst, verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Also jetzt bekommen sie eine Verheißung. Es ist gut, wenn es Menschen gibt, auch in der Gemeinde, die einfach darauf hinweisen, was Gott verheißen hat, die Mut machen, aber es dürfen nicht eigene Ideen sein. Oh, was ich schon alles für Ideen gehört habe. Untermalt mit irgendeinem Bibelvers, wo dann eigene Wünsche und Vorstellungen vermischt werden mit einem biblischen Text und dann, ja, Gott hat verheißen, dass in den nächsten 5 Jahren eine riesige Erweckung stattfinden wird. Habe ich jetzt in 40 Jahren x-mal schon gehört, ist aber immer noch nicht eingetreten. Und so weiter, das meine ich nicht. Sondern Menschen, die wirklich biblisch begründet Mut machen können in der Gemeinde. Auch in einer schwierigen Situation. Und hier schickt Gott diesen Jaschiel und macht ihnen Mut. Hab keine Angst. Und er, jetzt gibt er auch Anweisungen. Also er betont das, jetzt kommt das einfach so stark in dieser Geschichte zu tragen. Ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Also die Anweisung ist klar, ihr werdet nicht kämpfen. Ihr werdet einfach stille sein. Einfach warten. Schwierig, oder? Das Aussagen ganz schwierig. Und das ist das Spannende an dieser Geschichte, diese Spannung, die jetzt aufgebaut wird. Jetzt ist dann der nächste Schritt, sie gehen dieser riesigen Armee entgegen. Also entgegen, aber nicht um zu kämpfen, sondern um zu warten. Hört zu, ihr Männer aus Juda und Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und er wird euch Gelingen schenken oder es gelingen lassen. Ich habe das Glaube herausgeschrieben. Also jetzt, was wir jetzt tun können, ist einfach auf die Zusagen Gottes vertrauen. Wirklich vertrauen. Nicht wir, sondern er nimmt jetzt das Zepter in die Hand. Und er ruft auf, das möchten wir jetzt glauben, oder? Und jetzt merken wir, das muss eine unglaubliche Spannung entstehen, oder? Zwischen, ja, wir glauben, aber da vorne ist das riesige Heer. Was? Sondern jetzt einfach warten und wirklich schauen, kommen die? Oder was geschieht jetzt? Die haben den festen Entschluss, wir werden euch überrollen. Und wenn ihr euch so schön still aufgestellt habt, umso besser, oder? Ich weiß nicht, ich kann das schwer nachvollziehen, was da abging. Auch in einem Josaphat, was da abging, die Verantwortung von einem ganzen Volk, ihnen zu sagen, kein Kampf, wir warten einfach. Und wir glauben. Glaube ist immer eine Spannung zwischen dem, was Gott verheißen hat und die Erfüllung noch nicht eingetreten ist. Wenn die Erfüllung eintritt, müssen wir nicht mehr glauben, oder? Dann ist es geschehen. Es ist immer vor der Erfüllung. Ist der Glaube, ist das Vertrauen. Und das erzeugt immer eine Spannung. Ich kann nie ohne Spannung einfach glauben. Und das fordert heraus. Und so war es hier in dieser Situation. Und jetzt macht Josaphat etwas sehr Spezielles. Aber das macht jetzt nicht einmal Eingang. Es ist mir aufgefallen, nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die im heiligen Schmuck dem Heer vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollen. Sie sangen Dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Also irgendwie, sie müssen wie ein Ventil haben, oder? Also, einfach nur ganz, einfach stillstehen, das geht jetzt schon nicht. Also das halten wir ja nicht aus, oder so. Und jetzt hat Josaphat offenbar eine Idee. Wir fangen einfach an, Gott zu ehren und zu loben. Wir haben ja Musiker, oder? Die sollen uns anleiten, aber er macht das nicht im Alleingang, sondern das ist mir aufgefallen, er hat sich mit dem Volk beraten. Es war so eine Spannung und sind die jetzt einverstanden, das auch mitzutragen, diese Idee. Gibt manchmal Situationen, da muss wirklich die ganze Gemeinde dahinter stehen, oder da muss eine Einheit sein. Und das war hier so, er hat das beraten, Meinungen eingeholt und so, und dann kamen sie zum Schluss, okay, wir werden das tun, wir werden einfach die Musiker aufbieten und dann werden die vor uns hergehen und Gott ehren, Gott loben. Musik ist eine Gabe Gottes. Ein bisschen ungleich verteilt, muss ich sagen, aber es ist eine wunderschöne Gabe Gottes. Und das war schon hier so, mit ihren Instrumenten und so. Das hat geholfen, diese Spannung besser zu ertragen, oder? Die Musik mit den Liedtexten, die Größe Gottes, aber es war immer noch eine Spannung, natürlich. Ja. Wenn die wirklich kommen mit ihren Armee, mit den Waffen, dann sind unsere Instrumente das Falsche. Wir sind dann am falschen Platz, oder? Aber sie haben diese Spannung ausgehalten, das zeigt, wie stark jetzt ihr Vertrauen einfach in diesen lebendigen Gott war. Wie vorbildlich Josaphat sich hier verhalten hat, auch seine Leute. Diese ganze Situation, um es kurz zu machen. Gott hat wirklich eingegriffen. Diese Armee kam und dann ist sie in sogenannte Auflaurer gelaufen. Wir wissen nicht, was das ist. Es steht, man kann übersetzen mit Hinterhalt, aber es ist irgendwie sehr speziell. Da waren Auflaurer, die haben diese Armeen durcheinander gebracht. Die wussten nicht mehr, wer ist jetzt Freund und Feind. Und die sind einfach gegeneinander los und haben einander fertig gemacht. Wirklich, diese Armee wurde vernichtet. Als dann Israel ankam und sah, was läuft jetzt, sahen sie nur noch Leichen. Und zeigt es, wie groß das Ganze war, wie viel die mitgeschleppt haben. Eine riesige Menge von Gütern. Also sind da losgezogen, die haben Vorräte mitgenommen, irgendwelche Gegenstände aus Gold, wahrscheinlich ihre Götterfiguren, und einfach ein Riesending, dass die Israeliten, beziehungsweise das Südreich Juda, es steht, 3 Tage lang haben sie das Zeug zusammengesammelt. 3 Tage lang. Viele Leute einfach mitgenommen, was da war, was da herumlag. So endet die Geschichte von Josaphat hier in dieses Beispiel. Dunkle Wolken, die aufziehen und dann, wie ihnen Gott einfach einen gewaltigen Sieg geschenkt hat. Und jetzt komme ich zum Abschluss noch einmal auf Jesus. Das Alte Testament, das zeigt einfach letztlich mit einem Scheinwerfer auf dem, der diesen eigentlichen Kampf gekämpft hat. Und das ist Jesus. Das ist nur ein kleines Abbild hier, was wir erlebt haben. Der Kampf von Jesus, als er am Kreuz starb und die eigentlich dunkle Wolke in unserem Leben, der Tod und die Verlorenheit weggenommen hat. Das ist der eigentliche Kampf, den Gott, den Jesus für uns gekämpft hat. Und deshalb dürfen wir Hoffnung haben, im Glauben auf eine gerechte Welt. 2. Petrus Kapitel 3, Jesus wird eine neue Welt schaffen. Und dann heißt es ausdrücklich, wo Gerechtigkeit wohnt. Vielleicht hast du dich gefunden bei diesem Gedanken, mir geschieht Unrecht, oder? Das ist auch so ein Punkt, ja, mir geschieht Unrecht. Es wird eine Welt geben, wo es kein Unrecht mehr gibt, keine Bedrohungen mehr, keine dunklen Wolken mehr. Das ist der eigentliche Kampf und der eigentliche Sieg. Und dieser Sieg, dieser Kampf hat Jesus für uns gekämpft am Kreuz. Und er hat gesiegt. Und was wir dürfen, ist jetzt in Jesus einfach, ich sage, zur Ruhe kommen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber jetzt nicht einfach ruhen im Sinn, einfach nur still sein, sondern jetzt im Glauben handeln, in diesem Vertrauen leben, auch Dinge, die noch nicht eingetreten sind, die wir noch glauben, dieses Spannungsfeld auszuhalten, im Wissen, dass er letztlich endgültig den Sieg schenkt in einem vollkommenen Maß. Und wisst ihr, wenn wir dann einfach in dieses Gebiet, wo der Sieg errungen ist, einziehen, wie die Israeliten damals, einfach die sagen, es wurde gesiegt, nicht wir. Er hat es getan. Und wir werden einmal in die Ewigkeit einziehen und dann nicht 3 Tage lang einfach so ein paar Dinge zusammensammeln, die wieder vergänglich sind, oder? All das Zeug ist heute nicht mehr da. Sondern etwas ererben, das einfach unbeschreiblich ist. Also hier eine Geschichte, die uns einfach hineinnimmt, lebendig uns vor Augen malt. Ja, wir haben einen lebendigen Gott. Wir dürfen beten. Und er, Jesus, hat den vollkommenen Sieg errungen. Amen. Wir stimmen jetzt in ein Lied ein. Es ist so Wegbereiter, sage ich richtig. Jesus, der Wegbereiter für uns und er ist wirklich in unserem Alltag gegenwärtig. Ich würde gerne aber noch beten, bevor wir dann dieses Lied anstimmen. Himmlischer Vater, du bist der lebendige, wahre, einzige Gott. Und du hast dich in Jesus offenbart. Und hier sitzen viele, die dich auch kennen, die auch in dieser lebendigen Beziehung leben dürfen. Danke vielmals dafür, Herr. Und danke, Jesus, für diesen großen, einzigartigen, gewaltigen Sieg. Wir werden denn nie selber kämpfen können. Keine Chance. Und du hast es getan. Hilf uns in unserem Alltag, bei dunklen Wolken, die da sind, dir einfach vertrauen. Vertrauen, um mit deiner Hilfe und deinem Eingreifen zu rechnen. Amen.